Guten Morgen. Ich freue mich, dass ich mal wieder bei euch sein kann. Ich war schon vor einem Vierteljahr hier. Deshalb verzichte ich auf persönliche Daten. Nur etwas ganz Neues und Wichtiges. Vorletzte Woche bin ich zum 12. Mal Opa geworden. Nicht schlecht, hä? Ich kann gar nichts dafür. Danke. Ich kann gar nichts dafür. Aber 12 finde ich eine gute Zahl. Und ich habe den Eindruck, das war's dann. Hat so seine Erfahrungswerte. Ja, ihr Lieben, es ist schon erstaunlich, jetzt Gedankensprung, wie sich die politische und wirtschaftliche Lage in letzter Zeit verändert hat. Neue nationale Kräfte breiten sich aus in verschiedenen Ländern. Zinsen auf den Nullpunkt, Digitalisierung der Arbeitswelt, sind die Renten tatsächlich langfristig sicher und viele andere Dinge mehr. Viele von euch haben wahrscheinlich eine anstrengende Woche hinter sich und nun seid ihr heute Morgen hier und erwartet mit Recht eine gute, geistlich nahrhafte Speise. Sie sollen allen schmecken, nicht zu viel Salz, aber auch nicht zu wenig, nicht zu lang, nicht zu kurz, völlig ausgewogen, für alle Altersstufen gut, verdaulich und nahrhaft. Wie soll das gehen? Ich muss euch gestehen, dass mir diese Aufforderung und Herausforderung in den vielen Jahren meines Dienstes manchmal zugesetzt hat. Wie herrlich auch heute Morgen den Heiligen Geist um seine Dolmetscherkraft bitten zu dürfen. Und ich hoffe sehr, dass er es tut bei jedem Einzelnen von uns heute Morgen. Was sollen wir tun? Fragten die Menschen in Jerusalem vor fast 2000 Jahren, nachdem sie die Predigt des Petrus gehört hatten. Aber bereits die Völker davor und die Gesellschaften danach haben diese Frage gestellt, immer wieder aufs Neue, bis zum heutigen Tag zieht sie sich durch die Jahrtausende hindurch. Was sollen wir tun? Wie sollen wir uns entscheiden? Unser Leben wird gelenkt durch die Entscheidungen und den daraus entstehenden Handlungen. Das wird immer so sein und so bleiben. Aber da ergeben sich schon die ersten Probleme. Nach welchen Maßstäben, nach welchen Ordnungen soll ich mich entscheiden in dieser oder jener Frage? Wer sagt mir denn, was richtig und was falsch ist? Viele von euch werden nachher ins Auto steigen und heimfahren. Vermutlich oder sogar ziemlich sicher werdet ihr auf der rechten Straßenseite fahren. Bei der nächsten Kreuzung werdet ihr wahrscheinlich anhalten, nach links und rechts schauen und wenn die Kreuzung frei ist, werdet ihr weiterfahren bis zur nächsten Kreuzung, euch dort wieder umsehen und erst dann weiterfahren. Das wird so lange weitergehen, bis ihr zu Hause seid. Frage, warum tut ihr das eigentlich? Ist doch langweilig. Immer rechts fahren. Und wenn die Ampel rot zeigt, halten. Und wenn sie grün zeigt, fahren. Also ich muss euch schon ein bisschen mehr Kreativität zugestehen. Gell, die Bemerkung ist eigentlich so blöd, dass man fast nicht drüber lachen kann. Genießt doch endlich eure Freiheit. Ihr habt doch das Auto schließlich gekauft und bezahlt wahrscheinlich. Warum hält sich ein vernünftig denkender Mensch an die Straßenverkehrsordnung? Warum? Weil sie im Grunde ihn selbst am meisten schützt und nützt. Weil sie die Gelegenheit und zugleich der Schutz ist, um heil zu Hause anzukommen. Die Straße wird nur dann zur Freiheit und nicht zur Falle, wenn wir den Anweisungen der Schilder folgen und uns nach den Grundsätzen der Straßenverkehrsordnung halten. Wahrscheinlich habe ich Dutzende von Anweisungen befolgt, als ich heute Morgen von Rheinfelden hierher nach Kandern fuhr. Ständig habe ich Entscheidungen getroffen, bewusst oder unbewusst, nach dem Maßstab der Straßenverkehrsordnung. Und in diesem Sinne verstehe ich all die Gebote, die uns in der Bibel aufnotiert sind. Sie sind Gottes gnädige Weisung zum Leben. Sie sind Gottes Maßstab, das Leben bestmöglichst bewältigen zu können. Viele Jahre meines Lebens habe ich geglaubt, dass Gott mich in meiner Freiheit einschränken will. Ständig sah ich nur Verbote und Gebote, anstatt sie als Hinweisschilder zu erkennen, die mir helfen, das Leben zu meistern, um nicht in die lebensgefährlichen, uns umgebenden Minenfelder zu treten. Freitagabends läuft im Schweizer Fernsehen die Sendung SRF Bitte Lüt. Neulich berichtete sie über eine Familie mit 10 Kindern. Nicht schlecht, gell? In Jaun. Sie leben abseits auf einem Bauernhof. Dem Bericht zufolge geht es dort recht ordentlich und harmonisch zu. Warum? Weil alle mithelfen und sich an die Ordnung in dem riesigen Haushalt richten. Meine Frau und ich waren sehr angetan von diesem Bericht. Wenn es in dieser Familie keine Regeln gäbe, würde das totale Chaos herrschen. Bestimmt wehren sich manche Kinder ab und zu gegen solche Spaßverderber namens Regeln, aber irgendwann werden sie entdecken, dass diese Regeln ihnen selber am allermeisten nützen. Ähnlich betrachten manche die Maßstäbe, die Gott in der Bibel gesetzt hat, als Spaßverderber, als Dinge, die uns das Leben hindern wollen, es zu genießen, wenn sie überhaupt nach solchen Dingen fragen. Das muss man auch noch erwähnen. Neulich sagte jemand, unsere heutige Generation hat vergessen, nach Gott zu fragen. Interessante Entdeckung. Aber zu den Regeln, die schützen uns. Die Grenzen, die uns die Bibel gibt, schützen uns davor, vor unseren schlimmsten Neigungen und dass wir nachgeben und schlechte Entscheidungen treffen. Sie will, dass wir gute Entscheidungen für unser Leben treffen. Die Bibel gibt uns gute Tipps und Regeln, wie wir leben sollen. Wenn wir uns an diese liebevollen Anweisungen Gottes halten, finden wir Schutz und wahre bleibende Freude. Gottes Wort ist der Kompass, sagt es jemand anders, der uns auf dem rechten Kurs hält. Aber damit nun genug der Bilder und Vergleiche. Nun zur konkreten Botschaft heute Morgen aus 2. Mose 20. Dort sind uns die sogenannten 10 Gebote aufgeschrieben. Aber bevor Gott das Volk Israel auf die einzelnen Gebote hinweist, erinnert er sie an sich selber. Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus Ägypten, aus der Knechtschaft geführt hat oder geführt habe. Es geht bei allen Geboten und meinetwegen auch Vorboten oder Richtlinien der Bibel zuerst um den Schöpfer und dann erst dann um das Leben im Alltag mit ihm. Die ersten beiden Verse sind sozusagen die Einleitung zu den 10 Geboten. Eine Art Präambel. Ich bin der Herr, dein Gott. Und diese Feststellung steht sozusagen über jedem einzelnen Gebot, nicht nur der 10, sondern überhaupt über alle Gebote und Anweisungen, die uns in der Bibel notiert sind. Alle Gebote müssen durch diesen Filter gelebt werden. Dem Gebot Gottes geht immer ein Angebot Gottes voraus. Erst das Angebot und dann das Gebot. Seelsorgerlich, vertraulich beginnt Gott die Anweisungen zu einem glücklichen Leben einzuleiten. Er fährt nicht grob mit herrischen Worten nach dem Motto, rein. Ihr seid meine Untergebenen. Ich bin der Chef, also tut, was ich will und verbannt als erstes jegliche andere Götter und zweitens und drittens und viertens und fünftens auch. Bevor Gott etwas von uns erwartet, tut er etwas. Auch interessant, dass Gott diese gnädige Weisung zum Leben einem einzigen Mann in der Abgeschiedenheit des Sinai anvertraut hat. Das ist eigentlich für heutige PR-Verständnisse ein schlechter Schachzug. Man müsste das viel öffentlicher machen. Man müsste eine Live-Übertragung im Fernsehen, und gut, gab es damals noch nicht, weiß ich schon, aber man müsste das viel, viel PR-mäßig besser veranstalten, da diese besten Lebensregeln den Völker diese Welt zu schenken, zu geben. Übrigens bei der Geburt des Sohnes Gottes war es genauso. Die ersten, die es erfahren, waren eigentlich Hirten draußen auf dem Feld und nicht die Mächtigen dieser Erde. Ich bin der Herr, dein Gott. Vor Jahren führte ich ein Jugendlager in der Türkei dort durch. Dort sind mir die vielen herrenlosen Hunde aufgefallen. Ob es heute noch so ist, weiß ich nicht. Jedenfalls, vor allem während der Nacht, sind wir oft durch die ängstlich jaulend in der Gegend herumstreunenden Kläffer geweckt worden. Wenn diese Tiere hätten reden können, würden sie gesagt haben, das ist kein Leben, ein herrenloser Hund zu sein. Nein, ohne Herrn, ohne Ordnung, ohne Heimat zu leben, das ist wirklich ein bisschen mehr als vegetieren. Aber das ist nicht echtes, wahres Leben. Bevor Gott von seinem Volk etwas erwartet, folgt der Hinweis auf ihn selber. Gott sagt sozusagen, lieber Israelit, denke daran, du hast einen Herrn, keinen Sklavenhalter, der dich verstößt, wenn es ihm nicht mehr passt. Du hast einen Herrn und einen guten Hirten. Du brauchst nicht wie ein herrenloser Hund dem brutalen Schicksal ausgeliefert über diese Erde vegetieren. Wer einen Herrn hat, hat ein Zuhause und weiß, was Geborgenheit ist. Ich bin der Herr. Er braucht uns nicht. Weil vielleicht seine Anhänger wenige geworden sind im Land. Aber wir brauchen ihn. Schon Jesus fragte seine Leute, wollt ihr auch weggehen? Seht, das Selbstwertgefühl des Schöpfers ist nicht abhängig von unserer Sympathie. Aber ihr Lieben, er vermisst uns aus Liebe. Sonst hätte er nicht seinen Sohn geschickt. Das heißt so viel wie, ich brauche dich nicht, aber ich will dich brauchen, weil ich dich liebe. Und ich als dein Schöpfer weiß doch ganz genau, dass du mich nötig hast. Der verhängnisvollste Fehler der Menschheit liegt bis heute in der Meinung Adam und Evas, dass sie ohne Gott genauso gut leben könnten. Sollte Gott gesagt haben, ihr kennt wahrscheinlich diese Frage der Schlange. Oh, sicher nicht, hat Gott, meinte die Schlange. Ihr könnt auf Gott verzichten. Soll er euch etwa Vorschriften machen? Soll er euch Vorschriften machen, wie ihr leben sollt und zu leben habt? Als ob ihr keine erwachsen denkenden Menschen seid, der hält euch wohl für dumm. Ihr habt doch einen Verstand. Also bitte setzt ihn ein, lasst euch nicht von Gott bevormunden, greift doch zu und nimmt diese Frucht. Und übrigens, er sieht euch sowieso nicht. Und noch etwas, so ein Schwachsinn. Da lässt Gott eine Frucht wachsen und dann verbietet er euch den Genuss derselben. Warum hat er sie überhaupt geschaffen? Der gönnt euch doch wohl gar nichts. Gedanken, die ihr wahrscheinlich auch kennt und die sich millionenfach wiederholt haben. Und Folge, Sünde, Schuld, Fluch, Leid, Krankheit, Tod, Tränen und so weiter. Nein, ihr Lieben, Gott braucht uns nicht, aber wir brauchen ihn. Er zieht sich nicht beleidigt zurück, sondern tut immer wieder den ersten Schritt und weist uns auf das Entscheidende hin. Ich bin der Herr. Das ist eine Vorschussverpflichtung des Schöpfers. Sie erklärt seine Treue. Und Gott erklärt diese Treue zu einem Zeitpunkt, als sich Israel schamloser Untreue hingibt. Mose, der Leiter des Volkes, war einige Tage unterwegs gewesen. Schon kamen sie auf dumme Gedanken. Sie gossen sich das goldene Kalb, damit sie endlich einen sichtbaren Gott anbeten konnten. Und als Mose zurückkehrt, packt ihn der Zorn und er zertrümmert kurzerhand die kurz vorher erhaltenen beiden Gesetzestafeln. Als er dann Tage später die zweite Ausgabe der Gesetzestafeln erhält, leitet der Gott Israels die Übergabe ein mit den Worten 2. Mose 34, Vers 6, barmherzig und gnädig und geduldig und von großer Treue. So ist der lebendige Gott. Neutestamentlich würden wir sagen, Römer 5, Vers 8, Gott bewies seine Liebe, als wir noch Sünder waren. Gottes Liebe steht vor unserem Gehorsam. Gott wusste ganz genau, dass Israel das goldene Kalb errichten wird. Gott wusste ganz genau, dass du und ich ihn im Alltag des Glaubens enttäuschen werden. Meine Frau ist schon ziemlich lange krank. Und dann geht es besser. Und dann kommt ein Rückfall und wieder besser und wieder ein Rückfall. Und so geht es schon 8-mal hin und her. Und vorletzte Woche ging es ja auch wieder sehr schlecht von heute auf nachher. Und wisst ihr, was für mich immer das Schwierigste ist in dieser Situation? Die Enttäuschung. Jetzt haben wir so gebetet und man hatte den Eindruck, jetzt ist sie gesund und es ist doch nicht. Die Enttäuschung. Und in dem Moment kommt mir der Gedanke, und wie oft hast du in den letzten 50 Jahren Jesus enttäuscht? Oder können wir ihn überhaupt enttäuschen? Er weiß ja schon von vornherein, welche Fehler wir begehen. Und trotzdem hat er uns gerufen und liebt uns. Ich bin der Herr. Dein Gott. Darf ich dich ganz persönlich fragen, was ist der Schöpfer für dich? Herr, Diskussionsgegenstand, der Schuldige an den vielen Ungerechtigkeiten dieser Erde, warum lässt Gott das zu? Ist er der Problemchenlöser? Herr, hilf mir. Die Feuerwehr, wenn es brennt, hilf schnell. Und wenn es dann wieder gelöscht ist, mach, was du willst, jetzt mach ich, was ich will. Hochgefährlich. Wenn Gott zur Feuerwehr degradiert wird. Ich weiß nicht, das war bei der Abschlussprüfung Sekundarschule, das sind 50 Jahre her. Ich war immer im Jugendkreis und ich habe nicht viel gebetet, war nicht gläubig in unserem Sinne. Und wir hatten zur Abschlussprüfung 15 Themen zu bearbeiten. Und ich habe so spät angefangen zu lernen, dass ich bis Nummer 13 geschafft habe. Von Nummer 14 und 50 hatte ich keine Ahnung, käme ich rein. Und was mache ich jetzt? Und da habe ich gebetet, völlig vor, Herr, hilf, dass ich von den 15 Fragen, 15 Themenbereiche nicht 14 oder 15 ziehe bei der Prüfung. Wisst ihr, was ich gezogen habe? Nummer 14. Keine Ahnung. Weiß ich noch wie heute. Jesus ist ein gnädiger Herr und er hilft uns. Ja. Aber wenn wir uns zum Feuerwehr degradieren, kann er unter Umständen nicht mitspielen. Weiß ich heute noch. Eine Erfahrung fürs rechtliche Leben. Dein Gott. Oder wir können das persönlich sagen, mein Gott und mein Herr. Könnt ihr das bekennen? Ganz persönlich, mein Gott. Der dich aus Ägypten aus dem Diensthause geführt habe. Ihr wisst, wie gefährlich ständiges Zurückschauen sein kann. Eine Gefahr der Unzufriedenheit liegt da drin. Nicht bejahen des Heute, immerem Leben von gestern, Verdrängen der Gegenwart, ungesundes Vergleichen. Früher war alles gut, viel besser. Heute ist alles schlecht oder so ähnlich. Je älter das man wird, je schwieriger, je größer ist die Gefahr, dass früher alles besser war als heute. Obwohl es gar nicht so ist. Es war anders. Aber ob es besser war, weiß nicht. Aber wenn Gott hier an die Zeit in Ägypten erinnert, dann ist das anders gemeint. Gott möchte zu seinem Volk sagen, denkt doch daran, wie ihr in Ägypten gelebt habt und dann vergleicht euer Leben ihm heute. Ägypten hieß doch Unfreiheit, Fronarbeit, Rechtlosigkeit, geschlagen und geschunden werden. Das war das Leben unter der Diktatur eines Sklaventreibers. Wer nicht spurte, den traf die brutale Macht der Peitsche. Und daraus hat er sie Gott befreit. Und als Pharao ihnen sein Heer nachsandte, ließ Gott die feindlichen Armeen im Meer versinken. Er leitete sie tagsüber durch eine Wolkensäule und nachts durch eine Feuersäule. Wunder über Wunder. Obwohl Israel sich immer wieder gegen Gott aufgelehnt hatte. Spätestens hier musste jedem Israelit im Lager klar werden, was sie für einen gnädigen Gott hatten. Er hatte sie nicht im Stich gelassen. Er war treu gewesen und sie untreue. Das meint auch der Psalmist im Psalm 103. Vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Aber was, so fragen sich vielleicht einige jetzt, was geht uns der Weg Israels aus Ägypten und in der Wüste an? Weil sich die Befreiung aus Ägypten bis heute fortsetzt, ob du es glaubst oder nicht. Aber das Leben in der vermeintlichen Freiheit ohne Gott gleicht doch diesem Leben in Ägypten. Ich weiß, was ich sage. Jahrelang wollte ich meinen Eltern beweisen, dass ich sehr wohl ohne Gott und ohne Glauben an Jesus Christus leben kann. Nach außen täuschte ich Freiheit vor, aber innerlich wusste ich um meine Gebundenheit, meine Ängste, meinen schrecklichen Egoismus, manchmal den Ekel vor mir selber. Ich war nicht frei. Bildlich gesprochen lebte ich voll in Ägypten, war von Ägypten im Griff. Der Kampf dauerte lange, bis Jesus mich befreien durfte. Und Jesus ist immer noch dran, aber ich weiß, ich habe einen lebendigen Herrn, der mir hilft, wenn Ägypten mich einholen will. Er vergibt mir, wenn ich versagt habe. Ich habe begriffen, dass vor dem Gebot Gottes immer das Angebot Gottes steht. Ihr Lieben, ist euch schon aufgefallen, dass das Neue Testament wenig über die Bekehrung der Jünger Jesu und anderer Leute berichtet, aber viel, sehr viel über das Leben und über die Bewährung des Glaubens. Die Briefe des Neuen Testamentes reden hauptsächlich über die Gefahr, dass die Christen in das Verhalten ohne Christus zurückfallen. Aber das ist ein anderes Thema. Falls du mal Zweifel an der Liebe Gottes haben solltest, dann denke an die Präambel der 10 Gebote und vergiss die Befreiung aus Ägypten nicht. Schon manch einer hat sich mit Jesus auf den Weg gemacht und ist in der Wüste stecken geblieben. Nachdem das Volk Israel einige Zeit in der Wüste gelebt und täglich vom Himmel mit Manna versorgt worden war, fingen sie an zu jammern. 4. Mose 11 steht zum Beispiel: Wer gibt uns Fleisch zu essen, jammerten sie. Denkt nur an die vielen Fische, die wir in Ägypten ganz umsonst bekamen. Wir bekamen so viele Gurken und Melonen und Lauch und Zwiebeln und Knoblauch, wie wir nur wollten. Aber jetzt haben wir alle Lust am Essen verloren, weil wir nichts aus diesem Manna zu sehen bekommen. Das heißt doch mit anderen Worten, dass die Israeliten gesagt haben, ach, wie war das Leben früher in der Sklaverei Ägyptens so schön. Jetzt ist alles so schrecklich langweilig geworden. Hätten wir doch ein paar Zwiebeln und Knoblauch und andere Dinge mehr. Habt ihr auch schon mal sowas gedacht oder gehört? Seit ich Christ bin, ist so vieles verboten, sagte mir mal ein Christ. Und ich habe es auch lange Zeit gedacht, dass es so wäre. Warum? Weil wir zuerst an die Gebote Gottes und nicht an Gott selber denken. Im Übrigen, dass bei Gott alles verboten ist, ist eine große Lüge des Teufels. meiner ersten Dienstzeit wohnten wir in bei Schwäbisch Hall auf einem Dorf, am Rande eines Dorfes. Und direkt an das Haus war eine große Viehweide des Nachbars, 100 Arten noch mehr, ich weiß nicht, riesig. Und der Bauer war so barmherzig, dass er uns ein paar Quadratmeter zur Verfügung stellte. Wir haben das abgetrennt mit einem Zaun und pflanzen unsere 3 Salatköpfe und ein bisschen Zwiebeln und einfach so ein paar Kleinigkeiten. Und dann kommt immer wieder dieselbe Kuh, sieht nicht die 100 A frisches Gras, sondern unsere 3 Salatköpfe. Tritt den Zaun ein und geht auf die Salatköpfe los. Und ich sehe heute noch unsere 4-jährige Tochter damals, nimmt den Stecken in der Hand. Hau ab, das sind unsere Salatköpfe. Hört sich lustig an, ist es auch. Aber habt ihr schon mal selber festgestellt, das Gras auf der anderen Seite scheint immer grüner zu sein. 100 A grünes Gras vergisst man, aber die 3 Salatköpfe vom Nachbarn, die sieht man, die will man haben. Ja, 10 Gebote, wie 10 große Grenzsteine. Die Grenze will uns schützen, nicht verbieten, nicht einengen. Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus Ägyptenland, aus der Knechtschaft geführt habe. Das heißt, ich liebe dich, ich bin dir treu, auch wenn du untreu bist. Ich reiche dir heute aufs Neue die Hand. Schlag ein, ich möchte dein ganz persönlicher Gott sein. Aber vergiss nicht, es gibt bei mir keine Dreiecksbeziehung. Man kann nur einem Gott gleichzeitig treu sein. Wer in Harmonie mit Gott leben möchte, dem seien die 10 Lebensgrundregeln sehr empfohlen. Noch einmal zur Wiederholung. Vor dem Gebot kommt immer das Angebot. Konkret heißt das für uns als solche, die im Zeitalter des Neuen Testaments leben, glaube, dass der Sohn Gottes für dich gestorben und auferstanden ist. Nimm die Befreiung aus Sünde, aus Schuld, aus Egoismus und dergleichen an. Und dann halte dich mit der Hilfe des Heiligen Geistes an die Ordnung Gottes. Aber nicht, um gerecht zu werden, sondern weil du gerecht bist. Herr Jesus, du siehst jetzt in unser Herz. Und du weißt, was uns bewegt und was wir gedacht und empfunden haben heute Morgen. Ich danke dir, dass immer zuerst das Angebot kommt von dir. Ich bin der Herr, du willst unser Herr sein. Unser Vater, der uns vergibt, der uns hilft. Der uns Kraft gibt, auch dann im Alltag die Grenzsteine zu sehen. Richtige und gute Entscheidungen zu treffen, damit unser Leben gelingt, bis du wiederkommst oder bis wir auf dieser Zeit, dieser Erde, uns endlich gekommen ist, Herr. Lass uns dranbleiben, nicht aufgeben. Du bist gnädig und ich danke dir dafür. Amen.